Moin Moin zu der Schmerzcode. Der Podcast, in dem Jan-Peer und Marco wichtige Themen zum Mysterium Schmerz einfach und praktisch aufschlüsseln wollen.
Ja, herzlich willkommen. Mensch, Jan-Peer.
Marco.
Dritte Folge.
Ja, dritte Folge. So schnell geht es.
Dritte Folge beziehungsweise zweiter Teil auf unserer doch spannenden Reise über den Weg des Schmerzes. Ja, spannend. Vielen Dank für die letzte Folge. Musste ich doch ganz schön schlucken. Das waren ganz schön viele Informationen. Ich meine, wir haben da echt einiges gemacht.
Ja, ne? Das stimmt. Es war ich habe ja gesagt, ein dickes Brett.
Ja. Hast du viele Notizen gemacht?
Ich mag es gar nicht sagen, aber dieses Mal wird das Brett anders, aber auch nicht viel dünner.
Naja, aber ja, wir wachsen mit unseren Aufgaben.
Ja, ne? Aber es ist spannend, auf jeden Fall.
Also, guck mal, wir haben das letzte Mal unsere multiplen Akteure, die im Konzert des Schmerzes mitspielen, haben wir besprochen. Also Schmerzdefinition, Schmerzeinteilung, Schmerzentstehung, die Rezeptoren, Schmerzweiterleitung und natürlich auch Schmerzverschaltung. Das haben wir alles besprochen. Oh, jetzt würde ich ganz gerne von dir wissen, was erwartet uns denn heute?
Heute, was haben wir vor? Wir kümmern uns um die Signalumschaltung von dem ersten Neuron, was wir letztes Mal besprochen haben, jetzt auf das zweite Neuron, das sich im Hinterhorn des Rückenmarks befindet. Wir gucken uns dann an, wie wird das Signal in diesen Projektionsbahnen denn weitergeleitet. Da gibt es verschiedene Bahnen, die wir uns dann angucken werden. Das Ganze führt letztendlich, um nicht zu weit vorzugreifen, in den Thalamus. Das ist ja das Tor zum Bewusstsein. Da kommen wir nachher nochmal zu. Dann werden wir genauso absteigende Bahnen aus dem Rückenmark, die wieder runterziehen, auf diese Umschaltstelle vom ersten aufs zweite Neuron uns angucken und noch einen detaillierten Blick auf auf diese Umschaltstelle, auf dieses Relais nochmal werfen, welche Neurotransmitter, welche Rezeptoren da wichtig sind. Also es ist ein buntes Potpourri, das uns jetzt hier erwartet.
Ja, das hört sich danach an. Also so diese, was du meinst, die ganzen Schmerzmechanismen, schmerzhemmenden Mechanismen, die da auf uns zukommen.
Genau, weil ich glaube, der große Unterschied zu der letzten Folge, die wir gemacht haben, da ging es ja sehr um, wie wird ein Signal in der Peripherie erkannt, wie wird das dann in ein elektrisches Signal umgewandelt, wie wird es dann geleitet zum Rückenmark, und das ist so ein bisschen ja fast AB-Systematik, die man da so im Kopf haben kann, und dieses Mal wird es insofern komplexer, dass wir hier immer im Geiste uns vorhalten müssen, dass auf dem zweiten Neuron wir immer in einer Balance arbeiten. Das heißt, es gibt sozusagen das Signal, das weitergeleitet wird, aber es gibt genauso dafür verstärkende und abschwächende Mechanismen eben um diese Umschaltstelle rum, die das Signal dann beeinflussen können. Also es ist etwas insofern dann komplexer.
Okay. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Du hast in der Peripherie dieses klassische, gibt es jetzt einfach ein Aktionspotenzial, das An- oder Aus-Prinzip, also es ist alles Richtig. Oder nichts. Hier haben wir aber doch ein multiples, mannigfaltiges Weiterleitungssystem, was wir jetzt hier im Detail erläutern wollen.
Mit dezidierter Modulation des Signals.
Ja, möchte ich so ein bisschen was über den Aufbau des Hinterhorns, und das ist ja unser Kerngebiet aktuell, jetzt für die nächsten paar Minütchen. Okay, das, um Gottes Willen, da bewege ich mich jetzt auf Glatteis im Hochsommer. Wir wollen die Einbindung der Nervenfasern besprechen und natürlich auch noch so ein paar Rezeptoren, wenn es auf die anatomische Ebene eingeht. Aber wie ist jetzt das Hinterhorn aufgebaut? Für mich wichtig ist, dass es in laminären Strukturen laminär organisiert ist, das dorsale Hinterhorn des Rückenmarks. Es bildet sozusagen Schichten, und diese Lamine haben spezifische Funktionen, und innerhalb dieser spezifischen Funktionen empfangen sie spezielle Signale mit bestimmten sensorischen Aufgaben, sprich spezielle sensorische Fasern. Das Ganze hat natürlich einen Einfluss, weil jedes Nervenfaser andere Aufgaben hat und auch andere Geschwindigkeiten, andere neuroanatomische Funktionen. Aber vielleicht ist das ein guter Grund jetzt, dass du mir vielleicht noch einmal erklärst, was heißt das eigentlich, laminäre Organisation? Vielleicht kannst du da ein bisschen genauer darauf eingehen, damit es nicht so kryptisch bleibt.
Ja, das kann ich gerne tun. Also wir gucken uns das mal anatomisch das Rückenmark an.
Hast du gesagt, wir gucken uns das jetzt an? Das finde ich spannend.
Ich versuche es mal verbal zu beschreiben.
Alles klar.
Wir stellen uns vor,
ja,
das Rückenmark. Und man kann das, oder es wurde unterteilt von dem Kollegen Rex, der hat das lichtmikroskopisch unterteilt. Das Hinterhorn, wo alle peripheren Schmerznerven, nicht nur, sondern alle peripheren Nerven letztendlich in das Rückenmark einlaufen, kann man das unterteilen in lichtmikroskopisch 10 verschiedene Laminae. So kann man das sagen. Also die sind ganz normal durchnummeriert von 1 bis 10. Und so als Groborientierung, es gibt dann die Schichten von 1 bis 6, also das ist dann von ventral noch dorsal gezählt. Das ist die sogenannte Hintersäule. Und dann gibt es die, komischerweise die Schicht 7 und 10, das ist dann die intermediäre Säule. Und die Schichten 8 und 9 sind die Vordersäule. Wenn man das ganz grob einteilen will, dann sind so die ersten von 1 bis 5, das sind so die, alles wo mechanische Reize, Tiefensensibilität und auch Schmerz- und Wärmeinformationen umgeschaltet werden. Die Schichten 7 und 10, das sind eher so die vegetativen Informationen, die dort weitergeleitet werden. Und die Schicht 8 und 9 im Vorderhorn, das ist vor allen Dingen die Motorik, die dort umgeschaltet wird. Gucken wir uns das ein bisschen mal im Genauer an. Wir haben in der letzten Folge ja gesagt, wir haben ja 3 verschiedene Faserarten, die uns interessieren. Primär sind das die A-Delta-Fasern, die dünnmyelinisierten Schmerzfasern, die C-Fasern und die A-Beta-Fasern. Und die enden jetzt alle in einer bestimmten Schicht
Hinterhorns.
Des Hinterhorns, genau. Also fangen wir mal am besten mit den A-Delta-Fasern, also den dünnmyelinisierten an. Die enden vor allen Dingen in der äußeren, in der Lamina 1 und in der Lamina 5. Dann haben wir die C-Fasern, die enden auch in der Lamina 1 und in der äußeren Schicht der Lamina 2 sowie in der inneren Schicht der Lamina 2. Das ist nachher nochmal wichtig, diese kleine Unterscheidung so ein bisschen zu treffen. Und wir haben noch die A-Beta-Fasern, die ja eigentlich eher so für normale Sinnesinformationen, Berührung etc., also nicht toxische Informationen oder noxische Informationen zuständig sind. Die gehen dann so ein bisschen in die tieferen Lamines, nämlich dann Lamina 3, 4 und 5. Also man muss sich jetzt vorstellen, die Informationen laufen aus der Peripherie, von der Haut, von den Organen. Schmerzhafte und nicht schmerzhafte Informationen laufen da ein und werden dann umgeschaltet auf das zweite Neuron.
Hört sich spannend an.
Ja, ist es auch. Wie das ganz genau dann funktioniert, das gucken wir uns nachher nochmal an. Es werden da natürlich... Es ist ja ein elektrisches Signal, was einläuft, das dann wieder chemisch umgesetzt wird. Das heißt, es müssen dann wieder Neurotransmitter ausgeschüttet werden, die dann von entsprechenden Rezeptoren aufgefangen werden und wieder in ein elektrisches Signal zurück übersetzt werden.
Okay, aber das wollen wir dann nochmal gesondert.
Das werden wir uns nachher nochmal angucken. Wir bleiben jetzt mal in der anatomischen Sichtweise. Das heißt also, wie läuft ein normales Signal, ein normales Schmerzsignal von der Peripherie weiter? Erstes aufs zweite Neuron und wie geht es dann im Prinzip denn weiter?
Das erste Schlüsselwort.
Lamina. Jetzt wird es insofern noch sehr interessant, weil die Umschaltung vom peripheren Neuron auf das zweite Neuron ist nicht die einzige Umschaltung, die wir an dieser Stelle im Rückenmark haben. Also es ist nicht nur A, B.
Okay, wie meinst du genau das? Wie meinst du das?
Ja, die Informationen, die aus den peripheren Nerven kommen, die werden auch an sogenannte Interneurone weiter verschaltet. Das heißt, das sind unabhängig von der gleich zu besprechenden Schmerzbahn, also der Weiterleitung übers Rückenmark ins Gehirn, sind das Interneurone, sind ja zwischengeschaltete Nerven, die auch das Signal vom peripheren Nerven dann aufnehmen und wie so eine kleine Schleife, kann man sich das vorstellen, direkt wieder an die Schmerzbahn, also an die Weiterleitung am zweiten Neuron wieder andocken. So. Was für einen Sinn haben die? Diese Interneurone, und das sind insgesamt ziemlich viele, die wir da haben, auf Rückenmarksebene, das ist wahrscheinlich sogar die Mehrheit der Neurone, die da liegen, die können die Weiterleitung des Signals im zweiten Neuron beeinflussen. Das heißt, die können entweder, das sind excitatorisch, also die Schmerz weiter, das Signal verstärken im zweiten Neuron, oder inhibitorisch wirken, das Schmerzsignal dann abschwächen. Das ist eben sehr wichtig und das ist ja, was wir vorhin schon gesagt haben, jetzt hier die erste Komponente dieses Balancespiels zwischen Exzitation und Inhibition auf dem weiteren Weg des Schmerzes, den wir dann da haben. Wie das genau funktioniert, da komme ich vielleicht am Ende nochmal oder kommen wir mal am Ende dazu, weil es auch noch als zweite Komponente auch aus höheren Zentren des Gehirns absteigende Bahnen gibt, die auf dieses zweite Neuron auch wieder unten auf spinaler Ebene wirken können und auch den Schmerz eben modulieren können.
Ja, und das ist genau das, was mich so daran fasziniert. Es ist so komplex, aber auch so hochinteressant und spannend. Ja, Projektionsbahn des Rückenmarks.
Ja, vielleicht ist das eine gute Fortsetzung, dass wir uns erstmal den normalen Weg angucken, wie der Schmerz dann weiterläuft.
Ja, ich finde das sinnvoll, dass man da einmal so eine Idee hat, wie geht es jetzt eigentlich mit meinem Signal weiter? Peripher, Umschaltung, Hinterhorn. Aber wie geht es jetzt weiter? Dass das komplex ist, habe ich verstanden. Da gehen wir gleich nochmal rein und sortieren das und rütteln diese nicht aufgeräumte Schublade mal so ein bisschen zurecht. Ja, also wie machen wir das? Wir haben zwei Möglichkeiten, dieses Signal weiterzuleiten. Es wird verschaltet, das haben wir ja eben schon besprochen. Und jetzt geht es mit einer Kreuzung auf die kontralaterale Seite auf der gleichen Ebene zu dem Tractus spinothalamicus, der dieses Signal als sensorisch diskriminative Komponente zum Thalamus leitet. Also spinal nach Thalamus, spinothalamicus.
Da freut sich jeder Anatomie-Professor, wenn du das so erklärst.
Ja, ich tue so, als ob ich verstanden habe damals aus der Anatomie. Richtig.
Hast du, ich bin sicher.
Hab ich. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja, genau. Dieser Tractus spinothalamicus leitet dieses Signal weiter mit den Aufgaben, dass er damit die Informationen über Lokalisation, Qualität und Intensität weiterleitet. Dieses Signal hat aber insgesamt dieses System hat zwei große Aufgaben. Einmal diese sensorisch diskriminativen Komponenten, die ich eben genannt habe, aber auch natürlich Komponenten, nämlich affektive Komponenten wie Motivation, Gefühlsaspekte, also alles, was so dieses klassisch limbische System mit stimuliert, diese Signale werden hier auch weitergeleitet.
Also wir haben dann sozusagen, wo tut's weh, wie doll tut's weh und wie finde ich das?
Ja, genau.
Okay, also das ist
genau, die Wertung an sich, genau. Mhm. Das ist auch noch ein spannender Aspekt, wie gehe ich eigentlich mit meinen Informationen um und wie werte ich sie und bewerte sie mit oder ohne Erfahrung, das ist noch so ein anderer Aspekt, aber das ist dann Teil des dritten Teils unseres vierten Podcasts.
Okay, und wie ist es jetzt mit anderen Schmerzkomponenten, also mit Schwitzen, Frieren, Erbrechen etc.? Mhm. Ist das auch über diesen Traktus?
Ja, du meinst vegetative Komponenten.
Vegetative Komponenten.
Ja, richtig, genau. Die würden dann über den Tractus spino mesencephal weitergeleitet werden und würden genau diese Komponenten widerspiegeln, wie du schon gesagt hast, Tachykardie, Schwitzen oder aber auch Induktion von Schlafstörungen. Was also könnte darüber gelaufen? Genau.
Spinal zum Mittelhirn.
Ja, richtig, genau.
Okay.
Um diese sprachliche Zusammenhang nochmal darzustellen. Genau. Spinomesencephal.
Okay.
Dann haben wir noch den Tractus spinoreticularis. Oder spinoreticulär.
Das ist dann Spinalstammhirn.
Richtig, genau.
Oder Aufmerksamkeitszentrum.
Richtig, genau. Das, wie gesagt, das sind dann Verschaltungsebenen, die wir dann in der nächsten Folge einmal im Detail besprechen wollten, um auch zu verstehen, was du jetzt schon mal angeteasert hast, wie es mit den deszendierenden, schmerzhemmenden Systemen so funktioniert.
Vielleicht der Vollständigkeit halber, wie ist das, wir kennen ja alle das reflexartige Wegziehen, wenn wir uns verbrennen.
Ja,
Wegziehreflex. Wegziehreflex, wie ist mit diesem?
Ja, genau. Das sind motorische Komponenten, die auch auf spinaler Ebene geschaltet werden. Die werden hier aber aufgrund der Schnelligkeit auf der gleichen Ebene verschaltet. Macht vielleicht für alle, wenn man mal ganz kurz drüber laut nachdenkt, Sinn. Es macht keinen Sinn, wenn ich meine Hand auf der Herdplatte habe, erst einmal diesen Schmerz zu werten und zu analysieren, könnte es mir wehtun. Es macht hier durchaus Sinn, dass schnell dieses Signal wahrgenommen wird und sofort motorisch drauf reagiert wird.
Ja.
und die Hand dann natürlich im, im Ganzen zurückgezogen wird.
Das ist aber eine spinale Verschaltung. Also,
das ist dann eine
also
spinale
Reflexbahn auf spinaler Ebene ohne
genau,
höheres
Zentrum. Da kommen wir auch nicht mehr aus dem Hinterhorn raus. Also es bleibt sogar in dem Bereich auf der gleichen Seite. Und ja, wie gesagt, das soll aber auch darstellen, dass das halt eine schnelle Reaktion ist. Es sind halt auch Arbeiterfasern. Wenn wir da nochmal an Houston Bolt denken, das sind schon knackige Geschwindigkeiten, die da aufgebaut werden.
Ja, und motorische Fasern, noch schneller.
Richtig, ja. Genau, richtig.
Das zweite Schlüsselwort.
Rückenmark.
Also ich habe verstanden, wir haben jetzt im Prinzip zwei große Bahnen, die wir unterscheiden müssen. Also eine sensorisch diskriminative, den Tractus spinothalamicus und dann quasi die anderen Schmerzkomponenten, die dann spinomesencephal und spinoretikulär, also vegetativ, und Aufmerksamkeit und sozusagen Imbus Gefühlsleben dann sozusagen beeinflussen.
Genau.
Dann.
Genau, okay. Das, was das Begeisterungs- oder aber auch Wertungssystem
fließt
da alles mit hinein. Genau. Dann würde ich sagen, ich habe das eben schon mal angeteasert. Und zwar haben wir ja auch noch Mechanismen, die einen schmerzhemmenden Effekt haben. Kannst du da vielleicht einmal was zu erzählen, weil das ja nicht ganz unwichtig ist. Wir fragen uns ja die ganze Zeit, wie werden Schmerzen wahrgenommen, wie wird das weitergeleitet, aber in diesem Zusammenhang gibt es ja auch noch so Zwischenphänomene, wo ich theoretisch einen Schmerzreiz habe, aber ich diesen Schmerz gar nicht wahrnehme. Das muss ja auch irgendwie reguliert werden.
Ja, absolut richtig.
Du fängst ja nicht an, dir über deine Schnittwunden Gedanken zu machen, die du dir in der Küche zugezogen hast, parallel siehst du, wie dein Kind von der Schaukel fällst, da kann ich wetten, so wie ich dich einschätze, dass du sofort hinrennst und den Schnitt in deiner Hand, den du dir frisch zugezogen hast, gar nicht merkst.
Ja, das kennen wir ja, das kennst du ja aus deiner Notarzttätigkeit, das kenne ich auch, also schwer verunfallte Patienten, die subjektiv überhaupt gar kein Schmerzempfinden haben. Evolutionär betrachtet macht das ja auch ziemlich, oder kann es ja einen Vorteil bieten, wenn man verletzt ist durch ein wildes Tier, dass man trotz allem noch weglaufen kann. Also das heißt, dass dieses Schmerzsignal einfach gar nicht durchdringt bis ins Gehirn. Das scheint ja einen evolutionären Vorteil geboten zu haben, sonst wäre es ja auch nicht weiter existent. Man kann das vielleicht insgesamt als absteigende Schmerzmodulation, so kann man das ja insgesamt titulieren. Aus welchen Komponenten besteht das? Wir stellen uns mal vor, wir haben jetzt Schmerzimpulse, die über das erste, zweite Neuron in den Kortex gelaufen sind. Und es gibt dann Projektionsbahnen aus den höheren Hirnzentren oder aus subkortikalen Zentren, die wir gar nicht so sozusagen bewusst wahrnehmen können, die dann zurückprojizieren auf das sogenannte schmerzhemmende oder schmerzmodulierende System. Das Ganze fällt dann unter dem Schlagwort periäquaduktales Grau, kurz PAG genannt. Das ist im Prinzip eine Manschette von grauer Substanz, die den Äquaductus mesencephali, also den zentralen Kanal im Mittelhirn dann umgibt. Das ist im Prinzip die Lamina 10 des Hinterhorns, so kann man sich das dann vorstellen. Dieses periäquaduktale Grau, das hat dann zwei Projektionsbahnen, einmal einen lateralen Trakt und einen medialen Trakt. Der mediale Trakt, der zieht dann zu den Raphe-Kernen im Gehirn und von den Raphe-Kernen gibt es dann eine absteigende Bahn, die dann unten auf die vorhin angesprochenen Interneurone projiziert. Der laterale Trakt, der geht über den Locus Ceruleus, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der verschaltet weiter auch auf die Interneurone. Warum trennt man die? Weil das zwei unterschiedliche Transmittersysteme sind, die wir dort haben. Also wir haben den medialen Trakt, die Raphe-Kerne, die machen, da kommen wir später nochmal genau zu, die schütten Serotonin aus und der laterale Trakt, der schüttet Noradrenalin aus. Das sind beides jetzt Substanzen, die über ihre Rezeptoren auf den Interneuronen auf der einen Seite das Serotonin einen Kaliumkanal eröffnet, so dass dann die Effektorzelle dann hyperpolarisiert, also abgeschwächt in ihrer Weiterleitung wird, beziehungsweise der laterale Traktus, der schüttet Noradrenalin aus und das kennen wir ja, das bindet immer an den, im Prinzip an das an den peripheren Nerven, und zwar präsynaptisch an den Noradrenalin, an den Alpha-2-Rezeptor, und verhindert dann oder vermindert dann die Ausschüttung von im Prinzip Glutamat, was ja das der Master Neurotransmitter ist für eine Weiterleitung von Schmerzen. Ne? Das ist also dieses Schiene, Information aus dem Kortex oder aus subkortikalen Zentren ins periäquaduktale Grau und dann über zwei Traktos runter auf die Interneurone. Das ist unsere interne Schmerzmodulations- oder Schmerzausschaltungsstelle.
Ja, hört sich sehr komplex an.
Ist auch relativ komplex und ist auch nur ein Teil des Ganzen, wie die Schmerzen dann modelliert werden können.
Okay.
Kannst du noch?
Ich kann noch. Du hast gesagt, bei den schmerzhemmenden Bahnen, die über das PAG laufen, da habe ich viel noradrenaline Ausschüttung.
Mhm.
Gibt es da noch andere Signalgeber? Ist das nur das Noradrenalin, was da relevant ist, oder?
Nee, im Prinzip im periäquaduktalen Grau, das ist auch die, also das ist dicht besetzt mit Opiatrezeptoren, Opiatrezeptoren.
Das ist ja super, also, das benutzen wir oft.
Das benutzen wir oft, aber das schüttet natürlich der Körper auch eigenständig frei in solchen extremen Stresssituationen. Da werden halt diese endogenen Morphine oder Opiate dann ausgeschüttet, die genau dann über diese Bindungsstellen im periäquaduktalen Grau dann die Schmerzmodulation oder Schmerzausschaltung dann
machen. Habe ich sozusagen können. Zwei Mechanismen?
Also ja, sowohl als auch. Auf der einen Seite wirkt dann oder wird das periäquaduktale Grau durch die Opiate per se stimuliert, und das geht dann über die Serotonine und die noradrenalige Bahn.
Ja.
Und auf der anderen Seite sind ja überall, also auf spinaler Ebene und auch im Gehirn, sind ja per se auch Opiatrezeptoren auch noch überall verteilt, die dann insgesamt dann auch noch eine Schmerzdämpfung nicht nur über diese deszendierenden Bahnen, sondern insgesamt im gesamten zentralen Nervensystem dann auslösen.
Ja, finde ich eigentlich so beeindruckend, dass du kleine Mechanismen hast, die sich gegenseitig in so einer Krisensituation noch unterstützen. Das finde ich super.
Mhm.
Genau. Was haben wir noch?
Also wir haben zum einen die hemmenden Schmerzbahnen aus dem zentralen Nervensystem von oben, und jetzt haben wir aber auf das zweite Ebene haben wir nochmal auf der einzelnen Segmentebene des Rückenmarkes haben wir noch eine zweite schmerzhemmende Komponente, also die segmentale Schmerzhemmung, so heißt das. Das im Prinzip funktioniert das hauptsächlich durch die Interneurone, die ja einmal aktiviert werden durch den peripheren Nerven, der dann Signal schickt, der das auf zweite Neuron nach oben weiterschickt und auf das Interneuron. Das ist ja auch ziemlich gut verständlich, dass man so eine quasi negative Feedback-Schleife haben möchte, schon auf spinaler Ebene, dass du sozusagen wie so eine negative Rückkopplung. Also das ist sozusagen einmal diese Koaktivierung von dem Interneuron, das macht eine Schmerzreduktion. Diese Interneurone können aber, wie gesagt, ja auch von oben dann nochmal stimuliert werden und schütten dann eben Neurotransmitter aus, also GABA und Lysin, da kommen wir nachher nochmal ein bisschen drauf zu, die dann eben zusätzlich das zweite Neuron modulieren und halt die Schmerzweiterleitung da noch reduzieren. Da setzen auch so ein bisschen als Ausblick mal auf die Zukunft, da setzen ja auch so die, über diese segmentale Schmerzhemmung eben solche Verfahren wie Akupunktur oder Kryotherapie oder Taping und sowas alles an, ne? Dass du halt über so eine Interneuronenstimulation dann schon so in endogene Schmerzabschwächung dann erreichen kannst, ne?
Ja, es hört sich sehr, sehr interessant an.
Ich will es mal bei diesen beiden Komponenten erstmal belassen. Es gibt noch andere Mitspieler, die wir vielleicht mal in einer späteren Folge dann beleuchten können. Also genauso können auch die Hilfszellen, die in dem Hinterhorn des zentralen oder im Rückenmark dann vorhanden sind, also Astroglia, Mikroglia, solche Zellen, die haben wir auch noch eine gewisse Relevanz, weil die auch noch bestimmte Botenstoffe ausschütten können. Das läuft dann alles unter Neuroinflammation. Das wollen wir hier in dieser Podcast-Folge mal weglassen. Ist, glaube ich, so schon komplex genug.
Ja, das glaube ich auch. Wobei ich finde es ja, der Aspekt der Neuroinflammation ist ja auch schon theoretisch eine eigene Podcast-Folge wert. Das war auch hochinteressant.
Das glaube ich auch.
Und da ist Makroglia und Astrozyten, das ist nur die Spitze des Eisberges.
Das ist richtig. Vielleicht sollten wir, jetzt haben wir ja mal die grobe Bahn, haben wir besprochen, oder die groben Bahnen, also aufsteigend und absteigend, gucken wir uns doch vielleicht nochmal im Detail mal an, was passiert denn eigentlich genau an dieser ersten Relaisstation? Also wie funktioniert das denn genau? Ich sage ja immer, wir haben ein elektrisches Signal, das chemisch umgesetzt wird, das wieder elektrisch umgesetzt wird.
Ja, das ist spannend, richtig, genau. Wir hatten ja schon mal am Anfang gesagt, das Alles-oder-Nichts-Prinzip kommt vom ersten Neuron. Im zweiten Neuron wird es ein bisschen komplexer. Die anatomischen Strukturen haben uns das auch gezeigt. Jetzt ist der spezielle Aspekt der Neurotransmitter hier sicherlich im Vordergrund stehend. Da möchte ich gerne auf drei Neurotransmitter eingehen und die in dieser Situation hier so ein bisschen mal einsortieren und werten, damit wir das vielleicht im weiteren Sinne besser verstehen können und aber auch für die Zukunft hier vielleicht schon mal therapeutische Ansätze definieren können.
Ja, was für Neurotransmitter gibt's denn?
Wir haben drei große Familien. Wir haben einmal die Aminosäuren, wir haben die Neuropeptide und die Neuroamine.
Bitte frag mich nicht, wie man chemisch das jetzt aufmalen muss, das kann ich nicht.
Wobei, ich habe ja Gerüchte gehört, dass es durchaus Prüfungen gab, wo man das aufzeichnen musste. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt als Therapeut weiter nach vorne gebracht hätte ich es gemacht, aber na gut, es gibt Leute, die wollen das unbedingt haben, dass man das macht, aber die haben auch sonst keine Freunde, glaube ich. Aminosäuren, letztendlich alle Neurotransmitter kann man grob einmal so einteilen, dass man sagt, es gibt stimulierende Bereiche und hemmende Bereiche oder hemmende Neurotransmitter. Unter den Aminosäuren haben wir den wichtigsten Player unter den stimulierenden, das ist das Glutamat. Das hattest du ja schon mal als
The Master
hast du ja schon mal bezeichnet. Unter hemmend wären dann unsere klassischen GABA und Glycin Neurotransmitter. Die komme ich gleich nochmal drauf. Dann die Neuropeptide. Da wir finden ja persönlich, dass eine Einteilung auf Basis der Neurotransmitter sinnvoll ist, weil sie uns auch eine gewisse Gedankenstruktur für Therapieansätze bringt. Aber ich weiß, dass es andere Literaturquellen gibt, die zum Beispiel über Peptiderge und Nicht-Peptiderge Signalweitergaben reden. Ich wollte das nur einmal kurz der Vollständigkeit halber erwähnen. Dazu würden genau diese Neuropeptide nämlich zählen. Diese Signale laufen dann genau über diese Neuropeptide. Auch hier haben wir stimulierende, das wäre der Klassiker der Substanz P und die ist CRGP. Und unter hemmenden wären das unsere Enkephaline, also unsere eigenen Opiate die ja ausgeschüttet werden. Die Neuroamine haben wir auch stimulierende, das wären das Dopamin und das Serotonin. Achtung, unter den Hemmenden würde man die Serotonine auch zählen und das Noradrenalin.
Genau, das hatten wir eben gerade bei den absteigenden Bahnen.
Richtig.
Und da kommt es dann wieder.
Ja. Jetzt haben wir für die Neurotransmitter schon mal eine grobe Einteilung, also Aminosäuren, Neuropeptide und Neuroamine, jeweils stimulierend und hemmend, je nachdem, wo sie dann halt ansetzen und was sie haben. Aber wir haben auch langsame Signale und schnelle Signale.
Vielleicht fangen wir mal mit den schnellen an.
Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Ich bin ja nicht der Schnellste. Schnell wären alle myelinisierten Fasern. Die klassische ist der A-Delta-Faser. Diese A-Delta-Faser, die arbeitet hauptsächlich mit Glutamat an den AMPA- und NMDA-Rezeptoren. Langsame Signale würden über nicht myelinisierte Fasern kommen.
Also C-Fasern.
Richtig, korrekt. Die werden, das sind so klassische peptidergische, wenn man so die andere Literatur nimmt, peptidergische Fasern, die werden dann über Substanz P respektive dann Enkephaline als hemmendes System laufen.
Vielleicht sollte man immer sagen, das sind immer die Hauptneurotransmitter, die die Fasern ausschütten, ne?
So, dann, das ist dann, richtig.
Das genau. Peptiderg oder ja, also schütten hauptsächlich diese Fasern dann aus.
Wobei ich eher die Einteilung in Neurotransmitter und schnell und langsam finde ich irgendwie nachvollziehbarer.
Ja.
Genau.
Das dritte Schlüsselwort.
Neurotransmitter. Ja, jetzt können wir ja mal gucken. Wir können ja mal die schnelle Schmerzfaser nochmal aufnehmen. Also die hast du ja gesagt, dass die schüttet ja Glutamat aus.
Ja.
Und Glutamat ist dann im synaptischen Spalt zwischen dem ersten und zweiten Neuron freigesetzt und bindet dann an den Glutamatrezeptor. Und der Glutamatrezeptor, da gibt es jetzt viele verschiedene Unterklassen. und die jetzt für Schmerz besonders wichtig sind, die hast du ja schon gesagt, das ist dann erstmal der sogenannte AMPA, AMPA-Rezeptor. Ich traue mich nicht, den Agonisten auszusprechen, nachdem das dann benannt wurde.
Dann wird es einen Shitstorm geben.
Ja.
Ja, bin ich fest von überzeugt.
Alpha-Amino-3-Hydroxy-5-Methyl-Oxazol-4-Propionsäure. Ich habe es abgelesen.
Super. Kannst du es dreimal schnell sagen?
Nein, kann ich nicht.
Okay.
Also der AMPA-Rezeptor. Das ist einer der Glutamat-Rezeptoren. Das heißt, die Bindung von Glutamat an diesen Rezeptor öffnet einen Ionenkanal, Calcium strömt dann ein und es wird ein Aktionspotenzial generiert und das dann im zweiten Neuron dann weitergeleitet. Das ist sozusagen die erste Schaltstelle, wo Glutamat dann bindet. Kurz danach gibt es auch eine Möglichkeit, dass der sogenannte NMDA-Rezeptor, also N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptor, ist auch ein Glutamat-Rezeptor, der an zweiter Stelle dann aktiviert werden kann durch Glutamat. Ehrlich gesagt, man braucht, das ist so ein Phänomen, was es da gibt. Es braucht erstmal die Aktivierung des AMPA-Rezeptors. Und wenn der ein Signal generiert, normalerweise ist der NMDA-Rezeptor nämlich durch Magnesium blockiert, sodass der gar nicht aktiviert werden kann. Und erst wenn der AMPA-Rezeptor mehrfach und auch entsprechend stark aktiviert wird, dissoziiert das Magnesium vom NMDA-Rezeptor dann ab und dann kann erst der NMDA-Rezeptor dann aktiviert werden. Das ist so ein, das nennt man dann als Wind-Up-Phänomen. So kann man das dann sich vorstellen. Das kriegt nochmal in einer anderen Folge nochmal Relevanz, wenn es dann sozusagen um Schmerzchronifizierung dann, dann wichtig mal, ist.
Nur als Erinnerung, der AMPA-Rezeptor befindet sich in der Lamina 1. Ja, ist das da? Weil es auch die A-Delta-Faser ist oder wo war der nochmal?
Also ja, grundsätzlich, er ist auf der postsynaptischen Membran, also am Beginn des zweiten Neurons, da ist er lokalisiert und dementsprechend.
Und worüber wird der jetzt nochmal stimuliert, der AMPA?
AMPA ist der klassische Glutamat oder einer der klassischen Glutamat-Rezeptoren. Wenn Glutamat, durch Glutamat wird er aktiviert, ist der schnellst reagierende Rezeptor. Der zweitschnellst reagierende Rezeptor für Glutamat ist eben NMDA.
Ja.
Und es gibt dann auch noch metabolisch etwas, also die nicht jetzt sozusagen Ioneneinstrom und Aktionspotenziale so schnell generieren, gibt es auch noch metabolische Glutamat-Rezeptoren, die lassen wir jetzt mal der einfache halber so ein bisschen außen vor.
Ja, das macht ja auch Sinn. A-Delta-Faser ist schnell, es ist ein schnelles Signal und bedarf auch eines schnellen Rezeptors.
Genau. Und du hast ja auch schon lange angesprochen, es gibt ja auch das langsamere Signal, das eben vor allen Dingen über die C-Fasern ausgeschüttet wird. Und das sind ja, hast du gesagt, das sind ja die Peptidergen oder Neuropeptide, die dann ausgeschüttet werden, also Substanz P, Calcitonin,
genverwandte
Peptide. CGRP. Das wird durch das erste Neuron freigesetzt und hat dann auch entsprechende Rezeptoren, die alle ihren gleichen Namen haben. Also so. CGRP-Rezeptor und Substanz P-Rezeptor, Neurokinin-Rezeptor. Die sind insofern für die Schmerzweiterleitung auch wichtig, aber haben nicht so diesen zentralen, schnellen Stellenwert wie das Glutamat, sondern machen so eine Schmerzmodulation, so kann man sich das dann vorstellen.
Okay. Nee, ich wollte nur mal einmal ganz kurz, das CGRP steht für Calcitonin-Gen-verwandtes Peptid.
Ja. Calcitonin-Gene-Related Peptide.
Ja, ich dachte, wir sind so ein bisschen
Deutsch. Ja, ist auch
Deutsch.
Richtig. Ja. So. Gut. Gucken wir uns vielleicht noch einmal, wir hatten ja vorhin gesagt, es gibt ja das inhibitorische System, dann einmal mit nur Adrenalin und Serotonin.
Aber vielleicht kannst du da ja nochmal auf die, ich habe ja so ein bisschen über die Transmitter gesprochen, welche Transmitter für langsame oder schnelle Signale benutzt. Du bist da eben nochmal auf ein paar Details eingegangen. Vielleicht kannst du ja nochmal erzählen, wie funktioniert das jetzt nochmal mit den absteigenden Bahnen? Mhm. Wo greifen die an und mit was für Rezeptoren und mit welchen Neurotransmittern arbeiten die?
Ja, gern. Also gucken wir uns mal diese Interneurone vor allen Dingen an. Also wir haben also die sozusagen auf das zweite Neuron wieder drauf verschaltet sind. Die beiden wichtigsten Neurotransmitter, die wir da haben, das sind die Aminosäuren GABA und Glycin. Also das zweite Neuron hat Rezeptoren dafür, für GABA und Glycin. Das wird dann aus dem Interneuron, werden diese beiden Botenstoffe ausgeschüttet und binden an die entsprechenden Rezeptoren am zweiten Neuron. Was passiert dann? Dann wird ein Chloridkanal aufgemacht. Ein Chlorid strömt dann in das zweite Neuron an und hyper- oder überpolarisiert dann die Zelle. So, das heißt, ankommende Schmerzimpulse aus dem ersten Neuron treffen dann auf ein zweites Neuron, das hyperpolarisiert ist und eben gar nicht so bereit ist, dann diese Schmerzsignale dann weiterzuleiten. Mhm. Und das ist der klassische Effekt eben von GABA- und Glycinrezeptoren.
Ja, super.
Genau. Und wir hatten ja vorhin angesprochen, bei Serotonin durch die absteigende Hemmung, durchs periäquadrotale Grau und die beiden medialen und lateralen Bahnen, das ist eben sozusagen, gibt es einen eigenen 5-HT3-Rezeptor, der dann so einen Kaliumeinstrom in die Zelle machen kann und dann die auch quasi die Polarisation dann verändert. Und Noradrenalin, das bindet eben, das ist dann die präsynaptische Hemmung, das haben wir ja auch gesagt, bindet eben nicht an das zweite Neuron, sondern bindet an das erste Neuron und verhindert die Ausschüttung von Glutamat. Das ist wie so eine negative Rückkopplung im ersten Neuron.
Okay, also das Signal kommt von peripher, das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Das möchte sein Signal auf das zweite Neuron abgeben, aber das periaquitale Grau mit seinen Bahnen stimuliert präsynaptisch, also da, wo es ausgeschüttet wird, mit Noradrenalin, verhindert es dann die Ausschüttung von dem Glutamat und das Signal wird abgeschwächt oder verhindert.
Genau, und bindet, sozusagen macht es postsynaptisch die Hemmung eben über den Polarisationsstatus des zweiten Neurons über GABA, Glycin, Serotonin.
Super.
Also,
das habe ich verstanden.
Ja, das ist komplex.
Apropos schmerzhemmende Phänomene. Vielleicht kannst du mir das einmal erklären. Das hat mich schon immer irgendwie interessiert und vielleicht ist es genau der richtige Moment, das mal zu fragen. Hast du schon mal dieses Phänomen gehabt, du stößt dich irgendwo mit dem Arm, das tut irre weh, dann darf man dich ja sowieso nicht erstmal ansprechen, aber man fängt dann so an, über seinen Arm rüber zu reiben und das macht es irgendwie besser. Gibt es da irgendwie Erklärungsmodelle, wie das zustande kommt?
Ja, das führt uns ja ganz klassisch zu der sogenannten Gate-Control-Theorie, die, jetzt musst du mir helfen, bestimmt Mitte der 60er.
Ja, ich bin auch nicht sattelfest. Ich würde auch sagen, Mitte, Ende der 60er. Ja,
schon mal, ja, das liefern wir einfach nach.
Ja, ja, genau.
Also in Kurzform, die besagt die Gate-Control-Theorie. Es gibt so ein sogenanntes Tor für Schmerz. Also man kann sich vorstellen, der periphere Nerv liefert oder leitet ein Schmerzsignal auf die erste Relaisstation, also auf die primäre Synapse, erstes, zweites Neuron. Und von dort wird das Tor wird geöffnet, das Gate wird geöffnet und dieser Schmerz wird dann weitergeleitet zum Thalamus und in die höheren Zentren und wird dann auch bewusst dann erlebt. Und dieses Tor kann beeinflusst werden durch im Prinzip zwei Spieler. Und das eine sind die sogenannten A-Beta-Fasern, die ja eben genau diese Informationen von leichter Berührung etc. dann weiterleiten. Also das wirkt dann auf diese Synapse ein. Wenn ich dann eben über das gleiche Hautareal dann drüber streiche, kann eben dieses Tor dann geschlossen werden und diese Schmerzimpulse werden gar nicht mehr so weitergeleitet. Oder das geht genauso, dass auch die Interneurone, die wir ja schon ein paar Mal jetzt besprochen haben, auch dieses wie so ein negativer Feedback, wie negative Feedbackschleife auf das Tor einwirken können und das schließen können. Aber das sozusagen würde eben diese Reaktion von Schmerz und drüberreiben im Prinzip ganz gut erklären.
Ja, super. Also das Ganze ist 1965 wirklich gemacht worden.
Ja.
Und die Erstbeschreiber sind Melzack und Patrick Wall.
Mhm.
Aber auch das würde ich dann in den Shownotes noch als Literaturangabe mit aufzeigen.
Das führt uns ja zu einer insgesamt ganz interessanten weiteren Verschaltung, die wir dann im Brückenmark dann haben. Also nicht nur von erstes Neuron auf zweites Neuron beziehungsweise auf Interneurone, sondern wir haben ja auch dann über die A-Beta-Fasern, die hatten wir ganz am Anfang ja kurz angesprochen, dass die in die Lamina 5 vor allen Dingen dann reinziehen.
Ja.
Haben wir auch noch eine weitere Komponente in der Schmerzweiterleitung, das sind ja über die sogenannten WDR, also Wide Dynamic Range Rezeptoren, das sind eben die Rezeptoren, die normalerweise oder die eine große Bandbreite haben, das sagt ja auch schon der Name, WDR, Wide Dynamic Range. Also das heißt, das sind die Rezeptoren, die nicht nur die ganz normale Reize wie Berührung, normale Temperaturempfindungen leiten können, aber die auch, wenn sie entsprechend stimuliert werden, obwohl sie jetzt primär gar nicht für Schmerz zuständig sind, aber auch Schmerzreize dann weiterleiten können. Also extreme Hitze, extreme Kälte, andere schädliche Stimulantia. Ne?
Ja.
Also sozusagen, die werden nicht primär aktiv, aber können eben aktiviert werden. Ja, und das ist dann noch eine weitere Komponente, wo ich aber das Gefühl habe, das wäre vielleicht noch meine eigene Podcast-Folge wert.
Ja, das ist, ich finde ja auch schon, dass dieser komplette, also dieser ganze Aspekt des des schmerzhemmenden Mechanismen, der ist halt schon spannend genug.
Ja.
Und zeigt uns, wie komplex die Schmerzweiterleitung eigentlich ist und wie, an wie vielen Eckpfeilern wir hier den Schmerz positiv und negativ beeinflussen.
Und ich bin total jetzt schon gespannt, wie wir die ganze Information, die wir jetzt gegeben haben, nach der vierten Podcast-Folge, wo wir nochmal die quasi das dritte Neuron und die zentrale Schmerzmatrix dann besprechen werden, in einer weiteren Folge dann zum Beispiel bei Medikamenten mal wieder aufgreifen können.
Besser hätte ich den Ausblick nicht zusammenfassen können.
Vielen Dank.
Dementsprechend kann ich jetzt nur noch sagen, sofern keine Widersprüche von dir aus sind, ich kann es kaum erwarten, euch alle für die neue Podcast-Folge Nummer 4 des dritten Teils zu begrüßen. Bis dahin, bleibt gesund.
Bis dahin, bleibt neugierig.
Wir bedanken uns und freuen uns wieder auf dich, wenn das heißt der Schmerzcode. Die im Podcast dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Die Inhalte erheben weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Information garantiert werden. Der Podcast ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker, und er darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden.